Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde, wir haben, wenn ich mich nicht irre, Totensonntag und gleichzeitig erster Advent. Wie bringen wir das zusammen? Habe ich mir Gedanken gemacht, was sage ich jetzt? Zum Totensonntag sage ich was oder zum Advent sage ich was? Ich möchte heute Mittag mit euch zusammen ein Wort aus Lukas 24 betrachten, ab Vers 13. Mal sehen, wie weit wir kommen. Dort steht eine Begebenheit, die deshalb höchst interessant und fesselnd ist, weil der auferstandene Christus hier eine Bibelstunde einer ganz besonderen Art hält. Bibelstunde ist gut, Freitag haben wir wieder Bibelstunde. Hier macht der Herr Jesus eine Exklusiv-Bibelstunde. Und zwar auf einem Spazierweg in gegenseitiger Unterredung, in Frage und Antwort, Rede und Gegenrede. Ich weiß vom Wolfgang, dass der gern im Wald spazieren geht. Ich glaube, dir ist es auch schon so gegangen, dass man durchaus Bibelstunden im Wald halten kann. Ja, also lesen wir mal hier Lukas 24, 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Staden von Jerusalem entfernt. Also, die gingen von Jerusalem weg Richtung Emmaus. Emmaus heißt Springbrunnen, Hegeort oder Mutterschoß. Und das ist kein Zufall. Biblische Namen haben ja sehr oft eine tiefe und wunderbare Bedeutung. Diese beiden gingen also zu dem Springbrunnen, wo für sie die lebendigen Wasser fließen, wo die Kräfte Gottes und Christi für sie strömten. Und was war geschehen in Jerusalem? Der Herr Jesus war gekreuzigt worden. Und all ihre Hoffnung war dahin. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Über den Tod Jesu, sein Begräbnis, sein Verschwinden aus dem Grab. Ganz offensichtlich hatten sie große Hoffnungen und Erwartungen gehabt an Jesus, die so nicht eingetroffen waren. Ich stelle mir es vor, es war schon so langsam die Sonne am Untergehen und vielleicht, weiß nicht, gibt es in Israel Nebel? Du warst in Israel, gibt es da Nebel? Aber ab und zu gibt es da auch Nebel. Aber das muss schon eine traurige Angelegenheit gewesen sein für die zwei, die da mit hängenden Ohren da des Weges entlang gingen. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahe und mit ihnen ging. Wenn du also über Jesus nachdenkst oder gar mit jemand auf einem Spaziergang über ihn sprichst, dann naht sich ganz oft der Herr und geht mit. Deswegen finde ich es so wichtig, dass wenn wir zusammenkommen, dass unser Hauptthema nicht irgendetwas ist, was hast du heute Mittag gegessen oder was hast du morgen vor, sondern dass wir uns austauschen über das, was wir mit Jesus erlebt haben. Und das ist für mich eine Glaubenserfahrung, die ich immer wieder gemacht habe. Wenn ich mit Glaubenskindern zusammenkomme, ist es ganz oft so, dass es keine 5 Minuten dauert und wir sind im Austausch über Inhalte. Und das sind für mich auch die schönsten Stunden und oft sind es Bibelstunden, die ich dann mit den Brüdern haben darf. Und das ist einer der Gründe, warum ich in Osttirol gerne spazieren gehe. Mir fehlt der Atem und dann redet der Bergbauer und es ist sehr erfrischend. Der auferstandene Herr kann ja überall gleichzeitig sein. Durch seinen Geist ist er allgegenwärtig. Und es ist eine wirklich wunderbare Botschaft und eine große Freude, ein Durchbruch, eine Befreiung, wenn uns das deutlich geworden ist. Glaubst du wirklich, dass der Jesus hier, heute, da ist? Hier, sitzt er neben dir? Will mit dir reden? Und gleichzeitig ist er irgendwo in Thailand oder in China oder in Südamerika. Glaub nicht, wenn dir einer einzureden versucht, dass Jesus keine Zeit für dich hat. Jesus nimmt sich Zeit. für jeden einzelnen seiner Kinder. Für jeden einzelnen, so wie er das hier für die zwei in Emmaus hat. Und das ist eine große Freude, das zu verstehen. Allgegenwart hat nur der Schöpfer und kein Geschöpf. Und wir glauben an den Schöpfer. Durch ihn ist alles geschaffen. Und Jesus ist da. Die Not, die wir haben, ist, dass wir so oft mit unseren Sorgen und Nöten beschäftigt sind, dass wir das nicht erkennen. Und so ging es den zwei auch. Jesus selbst nahte und ging mit ihnen, aber ihre Augen wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Das geht uns auch so, dass bei irgendeiner harmlosen oder schmerzlichen Begebenheit unsere Augen gehalten sind und wir merken nicht, dass der Herr bei uns ist. Wenn wir nur einmal innehalten würden und aufmerken würden, würden wir das erkennen. Der Herr ist da. Für alle seine Kinder. Zu jeder Zeit, zu jedem Zeitpunkt. Das ist ja das Vorrecht der Kinder Gottes gegenüber allen Menschen. Wir können jederzeit zu Jesus kommen. Der Zugang zum Vater ist frei. Jeder persönlich. Wir brauchen keinen Mittler. Lukas 24, 17 geht es weiter. Und er sprach aber zu ihnen. Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist an diesen Tagen? Böse Menschen sagen, der Herr Jesus heuchelt hier. Ist das vielleicht doch nicht geheuchelt? Jesus tut so, als wäre, würde er von gar nichts wissen, als wäre nicht live dabei gewesen und das auch noch in der ersten Reihe. Aber es ist eine jüdische Gepflogenheit und deswegen müssen wir uns da nichts Böses einreden lassen. Die jüdische, rabbinische Gepflogenheit beantwortet eine Frage ganz oft mit einer Gegenfrage. Und es ist in diesem Kulturkreis kein Unrecht. Man hat mal einen Rabbiner gefragt, ich fand es lustig, das zu lesen, warum geben Sie keine klare Antwort, sondern stellen eine Gegenfrage? Worauf der Rabbiner sagt, warum nicht? Also niemand in einem jüdischen Kulturkreis zur damaligen Zeit, ob das heute noch so ist, weiß ich nicht, hätte sich darüber gewundert oder hätte dem Herrn Jesus irgendwas Böses untergeschoben. Und so sagt ja auch der Herr, was denn? Er will, dass sie darüber reden. Und warum? Er weiß doch alles. Aber warum will er denn, dass wir über unsere Sorgen, über unsere Nöte, über unsere Wünsche, über unsere Ängste reden, wenn er doch sowieso schon alles weiß. Wir wissen, er ist allwissend und er ist allgegenwärtig. Warum will Gott gebeten sein? Wenn wir darüber sprechen, machen wir uns ganz oft etwas bewusst. Wir strukturieren unsere Gedanken. Und wenn ich von irgendeinem etwas erbitte, dann wird es klar, was ich wirklich möchte. Es hilft auch zur Verarbeitung des Ganzen. Man sagt ja heute, wenn man viel Not hatte oder ein schlimmes Erlebnis, dann hilft viel darüber reden. Hier sagt der Herr, was denn? Er fordert sie auf zu erzählen. Er fordert sie auf, sich ihm mitzuteilen. Und Jesus möchte, dass wir ihm alles mitteilen. Denken wir an kleine Kinder. Die Eltern beobachten das kleine Kind, dass es von der Schaukel gerutscht ist. Dieses kleine Kind, je nach Alter, wird garantiert zur Mutter rennen oder zum Vater und sagen, ich bin von der Schaukel gerutscht. Obwohl das die Eltern gesehen haben. Ich kenne keine Mutter, die sagt, habe ich gesehen, interessiert mich nicht. Und wenn das mal eine Mutter macht, dann ist es keine besonders gute Mutter, das merken wir jetzt schon. So geht Gott auch mit uns um. Wir sind seine Kinder, geliebte Kinder. Und er sprach zu ihnen, 19, Sie aber sprachen zu ihm, dass von Jesus, dem Nazaräer, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Tode überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei all dem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Zwei Dinge fallen hier sofort auf. Die Jünger haben Jesus als den Messias offensichtlich noch nicht erkannt, haben eine vollkommen falsche Messias-Vorstellung, obwohl sie wohl gehofft haben, dass er der Messias sei, und er hatte keine Ahnung von dem Zeugnis des Alten Testaments über den Messias. Was erstaunlich ist, weil ein Jude zur damaligen Zeit von Kindesbeinen an in der Synagoge gelehrt wurde über das ganze Alte Testament. Aber da wird deutlich, wenn man blinde Blindenführer hat, hilft es auch nicht weiter. Die ganzen Pharisäer und Schriftgelehrten haben Jesus ja auch nicht erkannt, obwohl die Schrift von ihm gezeugt hat. Und obwohl er ihnen Zeichen und Wunder gezeigt hat, sie haben ihn einfach nicht erkannt, weil sie ihn auch nicht erkennen wollten. Und zweitens, sie sagen, wir hofften, nicht wir hoffen. Das Hoffen war einmal. Es lief nicht so, wie wir es erwartet haben. Jetzt haben wir keine Hoffnung mehr. Mit dem Tod ist alles vorbei. Alles vorbei, Hoffnung erledigt. Wir sind zutiefst enttäuscht. Nichts ist von dem eingetreten, was wir uns erhofft haben. Jetzt kenne ich kaum ein Gotteskind, das nicht an der Stelle das nicht auch schon erlebt hat. Und dann erzählen sie weiter. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagten, dass er lebt. Und einige von denen, die mit uns gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er, also Jesus, sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Das ist mal ein Wort, ein träges Herz, mangelnder Glaube. Lesen, hören und doch nicht verstehen. Und darum trifft auch uns dieses Wort. Auch wir haben unverständiges und träge Herzen, sind müde, gleichgültig, abgestumpft, misstrauisch, ungläubig. So sind wir doch alle von Natur aus. Und das hört leider nicht auf, wenn wir zum Glauben kommen. Doch es hat katastrophale Folgen in unserem Glaubensleben, wenn wir das uns vom Herrn nicht wegnehmen lassen. Da war das Zeugnis der Frauen. Vielleicht war das damals noch nicht so richtig viel wert, aber als erstes das Zeugnis der Frauen. Dann die Bestätigung der Brüder, und doch waren sie traurig und blind und haben die frohe Botschaft nicht angenommen. So ergeht es uns auch, wenn wir nicht glauben. Was nützt uns die wunderbarste Botschaft, wenn sie nicht geglaubt wird? Jesus fragt weiter, 26 und 27, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten angefangen, erklärt er ihnen in aller Schrift das, was ihn betraf. Ich habe mal bei einer Gelegenheit, ich weiß gar nicht mehr, im Gottesdienst oder der Bibelstunde gesagt, die ganze Schrift zeugt von Jesus. Das hier sagt gerade Herr Jesus selbst. Er zeigt in der ganzen Heiligen Schrift, in allen Büchern der Bibel, was von ihm geschrieben steht. Von Mose und von allen Propheten anfangend. Es gibt manche, der lehnt es ab, aber der Herr Jesus bezeugt selbst. Das Problem ist, es muss uns erklärt werden, damit wir es sehen und verstehen. Und dazu hat Gott uns seinen Heiligen Geist gesandt, damit er den Lehrdienst durchführt an uns. Wir können ohne Heiligen Geist die Bibel nicht verstehen. Da können wir sie auswendig von Anfang bis Ende lesen und sind Buchstabe für Buchstabe in der Lage, das wiederzugeben und haben trotzdem Gott nicht erkannt. Das ist die große Not von vielen, vielen klugen Menschen, die sich so eine Mühe geben, aber in Wirklichkeit haben sie nichts verstanden. Und so macht sich der Herr Jesus dran, diesen zwei Männern, diesen Jüngern, die Schrift zu erklären. Bibelstunde. Bibelstunde halten. Und er fängt bei Mose an, beim Leid des Moses und geht weiter. Was fand er zum Beispiel in allen Propheten? Bei Jesaja im Kapitel 53, im Kapitel 61, bei Jeremia in 11 und Vers 17 und Kapitel 38, in Jesekiel 34, bei Daniel, bei Hosea, bei Joel, bei Amos und so weiter. Und was fand er zum Beispiel in den Schriften, deren Hauptteil die Psalmen darstellen? Sein Leidenspsalm, Psalm 22 und 69, dann die Herrschaftspsalmen, 210. Es wäre viel zu lange, wenn ich das jetzt alles erklären und aufzählen würde. Es wäre dann so ein Thema für eine Freizeit, 14 Tage Freizeit. Hinterher wären wir alle miteinander völlig kaputt und würde der Kopf rauchen. Aber das ganze Alte Testament ist voll vom Zeugnis. Wenn wir in einen Weihnachtsgottesdienst gehen, da werden wir mit Sicherheit eines gelesen bekommen aus dem Jesaja. Ja, und hören wir doch da das Zeugnis des Herrn Jesus. Viele Erklärer des Alten Testaments gibt es heute, deren Auslegung ein fortgesetztes Leugnen derjenigen ist, die Jesus nach diesem Vers glauben. Und die der Herr Jesus den beiden Jüngern lehrt. Gerade im Judentum wird es abgestritten, weil dann die Schuld deutlich wird. Die hatten ja das Alte Testament. Da steht der leidende Menschensohn. 28, 29, und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleib bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Dies Bleiben bei ihnen war sein eigenes Ziel. Er wollte bei ihnen bleiben. Wie oft haben wir das Empfinden, dass wir Jesus verloren haben? Kennst du das? Herr, wo bist du? Jetzt brauche ich dich, wo bist du? Ich kann dich nicht mehr erkennen. Ich kann nicht mehr hören, ich sitze im Gottesdienst, ist alles langweilig, ist alles irgendwie fade, ich kenne alles. Herr, wo bist du? Und die Seele wird immer trauriger. Wir sind unglücklich, fühlen uns verlassen und einsam. In unsere Resignation und Trauer stolpern wir dann dahin und erkennen gar nicht, dass der Herr schon lange da ist. Bis dahin, dass er uns trägt, nicht nur er trägt. Wenn wir nicht mehr können, so trägt er uns. Es ist gut und wichtig, dass wir die Gemeinschaft mit anderen Geschwistern suchen und beten, dass uns der Herr dort begegnet. Darum sollen wir auch die Versammlung der Heiligen nicht verlassen, wie es einige tun. Denn immer dann, wenn wir zusammenkommen, hat der Herr die Chance, dass wir die Augen heben, dass wir unser Herz öffnen und dass wir ihn erkennen. wer immer daheim auf dem Sofa sitzt und eine Predigt sich anhört, der zappt allzu gerne dann mit dem Daumen durch und kriegt nichts mit. Also dieses Bleiben ist sein Innenziel. Er will bei ihnen bleiben. Es gibt ja nach der Schrift Außen- und Innenziel, ich habe es schon mehr wie einmal erwähnt. Die Außenziel zeigt das Gesetz, Normos. Das Innenziel heißt Gebot, das, was Gott im Inneren vorhat. Wie es in der Politik eine Außen- und Innenpolitik gibt, so hat auch Gott Außenziele und Innenziele. Ein Außenziel heißt zum Beispiel, wer sündigt, muss sterben. Dieses Außenziel gilt für die ganze Schöpfung. Das Innenziel aber lautet, ich habe dich lieb, ich habe mich selbst in meinem Sohn für dich geopfert, um dein Herz zu gewinnen und dich zu retten. Das ist das Innenziel. Ich habe am letzten Sonntag jemand, der hier Gast war, gesagt, ich habe ihn gefragt, ob er gläubig ist, er hat mir daraufhin keine Antwort gegeben, dann musste ich ihm sagen, auch auf das, was wir gehört haben aufgrund der Predigt, meine Schuld und meine Sünde, die ist von Jesus bezahlt. Und sie bezahlen ihre Sünde selbst und müssen dafür sterben. Da kommt keiner dran vorbei. Ohne Jesus geht's in den Tod. Das Außenziel heißt, wer sündigt, muss sterben. Das Innenziel heißt, ich will dich retten. Ich will dich dir vergeben. Ich will dein Herz. Vertrau mir, das wird dich retten. Und so kann ich nur hier stehen an Christi Stadt und rufen, lass dich versöhnen mit Gott. In aller großer Freiheit. Die meisten verstehen das nicht und wollen es nicht verstehen. Deswegen muss sich Gott zunächst so stellen, als ob er weitergehen wollte. Es gibt im Alten Testament einen großen Mann, vielleicht das leuchtendste Vorbild auf Christus hin, das auf Christus hin zeugt. Ich habe es ja erwähnt, dass die ganze Schrift von Christus zeugt. Der hat sich auch einmal so verstellt. Der hat so getan, als ob er seine Brüder gar nicht kennen und verstehen würde. Kennt ihr den? Die Sonntagsschultanten dürfen nicht antworten, die kennen den. Er tat, als wäre ihn völlig fremd. Das war Josef. Er hat einen Dolmetscher geholt, hätte doch gar keinen gebraucht und hat so getan, als würde er sie nicht verstehen. Was war das Ziel von Josef? Er wollte hören, ob seine Brüder bereuen, ob sie Buße tun. Denn er wollte ihnen ja helfen. Er wollte ihnen ja helfen. Aber zur Hilfe gehört erst tatsächlich der Zerbruch. Das Bekennen, ich bin schuldig. Solange wir stolz auf unsere Leistung sind, kann Gott uns nicht helfen. Solange wir stolz auf unser Wissen sind, kann uns Gott kein Wissen geben. Solange wir stolz sind für das, auf das, was wir darstellen, solange kann Gott uns nicht verändern. Und wir sind alle stolz, wir sind alle stolz. Das ist ja die Not. Und wenn wir denken, wir haben den Stolz, das Ich besiegt, dann kommt es an einer anderen Ecke wieder hoch. Und solange wir leben, wird der Stolz eine Anfechtung, das Ich eine Anfechtung für unser Glaubensleben sein. Immer wieder, immer wieder. Bis der Herr uns frei macht vom Leib des Todes. Liebe Geschwister, das sind heilige Dinge, die von den Gottlosen gebraucht werden, um uns das Wort Gottes, ich will es mal, weil wir einen Berliner hier haben, mit einem Berliner Ausdruck gebrauchen, madig machen wollen. Ne? Angeblich sagt der Berliner madig oder so ähnlich. Also nicht mit ich, das war jetzt hessisch, aber ich, ne? Ja. Doch diese Worte haben einen tiefen inneren Sinn. Wie oft hat Gott auch Israel gezürnt, hat es auch gesagt. Aber sein Herz war erregt und bewegt, voller Liebe. Ich habe einen Vorschlag gekriegt für die nächsten Bibelreihe, das war der Hosea. Ich habe den jetzt mal gelesen, da geht es in einem Fort so. Gott kündigt Gericht an, Gott kündigt Vernichtung an, Gott kündigt Rechtfertigung an, Gott kündigt Trost an und dann wieder Vernichtung und dann wieder. Und das geht im ganzen Hosea eins nach dem anderen. Da kannst du denken, wo sind wir denn hier eigentlich? Außenziel und Innenziel. Damit wird es deutlich. Damit ist der Hosea erklärt. Wenn du nicht umkehrst, musst du des Todes sterben. Wenn du dich zu mir wendest, wirst du leben. Hosea, in Kurzfassung. Wer es liest, der und erkennt, der wird große Freude haben, dass Gott sich erbarmen will. Und dass er alles dazu tut, dass er sich erbarmen kann. Und das bezeugen wir hier, da ist Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben. Die Gerechtigkeit fordert Blut. Und die Gnade stirbt selbst. Vers 30, und es geschah, als er mit ihnen zu Tische lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen, und ihre Augen aber wurden aufgetan, und sie kannten ihn, und er wurde vor ihnen unsichtbar. Sie erkannten ihn am Brotbrechen. Diese Bewegung des Brotbrechens war bei Jesus etwas Heiliges und Wunderbares. Es war ja ein Symbol dafür, ich lasse mich für euch brechen. Und so müsst auch ihr zerbrochen werden. Das bedeutet Brotbrechen. Und das ist etwas Wunderbares. Erinnert euch, wir haben früher das Brot selbst gebrochen, vor Corona, indem jeder ein Stück sich abgebrochen hat von dem Brot, weil mir das wichtig ist, dass da was deutlich wird. Der Herr Jesus ließ den Leib brechen für uns. Und wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir ihm wirklich nachfolgen in allen Dingen, dann geht es nicht nur dem durchs Wasser hinter ihm her, das ist die Taufe, sondern es geht auch darum, dass wir uns brechen lassen. Und damit meine ich nicht, dass wir uns jetzt ans Kreuz nageln lassen sollen, wie das auf den Philippinen so gang und gäbe ist bei irgendwelchen Feiertagen. Das meine ich nicht, sondern es geht um den inneren Zerbruch. Das heißt, ja Herr, du hast Recht und ich habe Unrecht. Ja, ich bin stolz und es gibt überhaupt keinen Grund und ich stehe dir den ganzen Tag im Weg. Wie oft habe ich schon gebetet, sag, Herr, wirke du trotz mir. Weil ich weiß, dass wir ganz oft dem Herrn einfach im Wege stehen. Mit unserem Eigensinn, mit unserer Besserwisserei, mit unserem Stolz, mit unserer Tradition. Das alles will der Herr verändern. Im Psalm 147,3 steht, er heilt. Wen heilt er? Die zerbrochenen Herzen sind. Er verbindet ihre Wunden. Dazu muss man auch ein zerbrochenes Herz haben. Und wenn Gott uns ein neues Herz geben will, muss das alte zerbrochen werden. Das geht nicht anders. Solange wir nicht bereit sind, unseren Stolz, unseren Hochmut, unser Ich zerbrechen zu lassen, so lange können wir auch nicht heil werden. Solange gibt es keine Veränderung und Gott kann harte Herzen nicht gebrauchen. Warum sind wir so wenig erfolgreich in der Hinsicht, als Kinder Gottes seine Liebe darzustellen, sein Wesen darzustellen? Weil wir harte Herzen haben. Doch wenn wir uns vor Gott demütigen, indem wir ihm Recht geben, du hast Recht und ich habe Unrecht, so wird er uns heilen. Und das an Geist, an Seele und an Leib. Glauben wir das? Er hat es versprochen. Dann lasst uns danach leben. Und er verschwand vor ihnen. Das ist so eine Stelle, da freue ich mich jedes Mal. Werden wir das später auch einmal können? Wenn wir dem Herrn gleich sein werden, seinen Auferstehungsleib haben werden, dann können wir das auch. Ich werde mir nie wieder das Knie anstoßen. Ja, der Herr verschwindet. Wir werden Millionen Kilometer in einem Augenblick durcheilen. Er hat es verheißen, er hat es beschworen. Dazu ist er gestorben, dazu ist er auferstanden, dass du und ich einen Auferstehungsleib bekommen können. Wenn wir nur halb so viel Aufwand für unsere Seele und unseren Geist betreiben würden, wie für unseren äußeren Körper an Pflegelotionen und. Dann wären wir schon ein Stück weiter. Endlich herb, ne? Ich könnte euch ein Produkt nennen. Aber es bringt doch alles nichts. Es ist äußerlich. Wenn wir es innerlich nicht schön sind, was nützt das ganze Äußere? Nichts. Gar nichts. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schrift öffnete? Als er ihnen die Schrift öffnete, brannte ihr Herz. Nicht als sie Visionen hatten oder Engelsmusik hörten oder in Verzückung waren. Nein, als sie die Schrift geöffnet bekamen, als sie erkannten, dass Jesus wirklich der Heiland der Welt ist. Das ist das, warum Gott uns hier auch zusammengeführt hat. Dass er zu uns reden und uns die Schrift öffnen kann und unser Herz mit einem heiligen Brand in eine göttliche Flamme gerät. Nicht umsonst wird der Geist Gottes den Menschen gezeigt als Feuerflamme. Wann hast du mal aus Liebe gebrannt für deinen Herrn? Das letzte Mal? Brannte dein Herz das letzte Mal bei deiner Bekehrung? Oder da auch nicht? Wir singen und beten, alles Herr bist du. Wann haben wir das letzte Mal das erlebt? Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Wann haben wir das letzte Mal erlebt? Es nützt doch nichts, das zu wissen, zu bekennen, das Leben und das Erleben. Die Schrift wird durch Erleben geöffnet. So wie die Jünger hier den Herrn Jesus erkannt haben, so ist das, was sie von ihm gehört haben, zu einem Erlebnis geworden. Was es ist, was wir brauchen? Menschen mit brennenden Herzen, keine toten Fleischklöpse und Fressbehälter und Kleiderstände soll unser Körper sein, sondern Tempel des Heiligen Geistes. Bin ich jetzt einem zu derb? Aber ist es nicht so? Was machen wir denn Weihnachten? Thanksgiving bei den Amis? Der Truthahn kann nicht groß genug sein. Eigentlich ist es Erntedank. Eigentlich wollten sie mal Gott danken, dass sie Nahrungsmittel haben. Unser Weihnachtsfest. Guckt mal doch mal in die Werbung, kannst schon bald nicht mehr hingehen. Ich liebe Weihnachten sehr, wenn überall Jingle Bells und was auch immer. Und dann der Braten und die und das und das und das. Als wäre Weihnachten... Ja, eine Speisezeitschrift. Jetzt war ich nicht so derb. Und natürlich muss man zu Weihnachten besonders tolle Kleider haben. Aber niemand tut seine Kleider im Blut des Herrn Jesus waschen, dass sie weiß werden. Obwohl die Schrift uns das aufträgt. Viele dumme Mütter, ich rede wieder derb, machen ihre Kinder zum Affen, die nicht mehr zugänglich sind für geistliche Dinge und ewige Nahrung, sondern Kleidung, Essen, Süßigkeiten und PC-Spiel für das Wichtigste halten. Was für ein Verbrechen an den Kindern. Der Heilige Geist will uns zutiefst nicht mit wunderbaren Gefühlen erfüllen, sondern er will uns die Schrift öffnen. Wenn die uns aufgeht, dann brennt unser Herz. Und Jesus wird uns groß und wunderbar und unsere Liebe und unsere Sehnsucht, unser Gehorsam, unser Dienst gehört ihm allein. Da wollen wir uns nicht mehr bedienen lassen, da wollen wir nicht mehr bedient werden, sondern wir wollen dem lebendigen Gott dienen. Nicht aus Angst oder weil wir uns davon einen Vorteil erhoffen, sondern weil die Liebe uns drängt. Wie viele Menschen tun etwas für Gott in der Hoffnung, dass Gott gut von ihnen denkt? Das gibt unserem Gott Unehre. Alles, was nicht aus Liebe geschieht, aus Liebe getan wird, ist sinnlos, ist Götzendienst. Wir haben keinen Gott, der mit unseren Kindern besänftigt werden müsste wie der schreckliche Baal. Wir haben einen Gott, der uns liebt und der darauf wartet, dass wir ihn auch lieben. Wer sich von den Geschwistern nur bedienen lässt, hat das noch nicht begriffen und ist noch nicht vom Geist Gottes ergriffen. Das ging den Jüngern anders. Sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die, die mit ihnen waren, versammelt, die sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Wer dem Herrn Jesus begegnet ist, kann diese frohe Botschaft nicht mehr für sich behalten. Der kann nicht ohne die Geschwister sein. Das sind zwei Dinge, die wir merken. Und so machen sich die zwei Zeugen nachts um, vielleicht war es 24 Uhr, wieder auf und rannten die 11 Kilometer zu Fuß nach Jerusalem zurück, um den Geschwistern von ihrem Erlebnis zu berichten. Da war die Nachtruhe egal, da war der Weg und die Gefahr des Weges egal. Da gab es kein Argument, morgen hat es ja auch noch Zeit. Nein, sie waren von Jesus begriffen. Entschuldigung, ich merke, ich muss zum Schluss kommen. Von Jesus ergriffen. Und das hat sie sofort aktiv werden lassen. Punkt 1, zu den Geschwistern. Kein Weg zu weit. Punkt 2, das erzählen, was ihnen begegnet ist. Das heißt brennendes Herz, das heißt ergriffen sein. Vorbei mit der Nachtruhe. Die seelische Ruhe, ja. Dort waren nur noch die zusammen, die bezeugten, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Die anderen waren alle abgehauen. Von den vielen Tausend, die ihm nachgefolgt sind, waren vielleicht noch 120 da. Und die hatten auch noch Angst vor den Römern, die hatten Angst vor den hohen Priestern und Schriftgelehrten vom Hohen Rat, die waren verfolgt. Und doch waren sie zusammen in einem Obergemach, vielleicht war es so groß wie es hier, 120 Leute zusammen. Männer und Frauen, die auf den Herrn hoffen. Alle anderen waren gegangen. Und so trennt die Botschaft der Auferstehung bis heute. 35 und 36, und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte und sprach zu ihnen: Friede euch. Da, wo wir den Herrn Jesus verkünden, mit einem brennenden Herz, da wird er neben dir stehen. Da steht er neben dir. Wenn es nur noch um Jesus geht, dann steht er nicht nur neben dir, sondern er ist in dir. Da ist die Vollmacht des Geistes. Da geht es nicht darum, sich groß zu tun, sich wohl zu fühlen oder in Zungen zu reden, sondern da geht es darum, die frohe Botschaft des Herrn zu verkünden, in Vollmacht. Und der Herr wird da sein. Das ist sein Verheißen. Das ist den Jüngern hier passiert. Die mussten 11 Kilometer laufen. Wie lange läuft man 11 Kilometer? Die waren gut zu Fuß, aber 2 Stunden werden sie auch gebraucht haben. Es war ja dunkel. Hatten sie einen Schnitt von ein bisschen weniger wie 6 Kilometer. Kann man schaffen. Hatten sie ja eilig. Und der Herr war von einem auf den anderen Augenblick da. Und was sagt der Herr Jesus? Friede euch. Darum geht es, dass das Herz Friede findet, zur Ruhe kommt, Trost findet. Friede euch. Friede, den nur Gott geben kann, das ist der Friede zwischen Gott und dem Menschen, den hat Christus gemacht. Am Brechen des Brotes hatten sie den Auferstandenen erkannt. Und so erkennt Gott und die Geisterwelt auch dich und mich daran, wie bereit du bist, dein Ego zerbrechen zu lassen. Sie sind nicht allwissend, die Geisterwelt, aber sie kann beobachten, wie du handelst. Geht es um dich, deine Meinung, deine Erkenntnis, dein Wissen oder geht es um den Herrn Jesus? Es steht geschrieben, 1. Korinther 10, 17, denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Von daher sind wir alle als Kinder Gottes angesprochen. 1. Korinther 10, 17. Viele werden das nicht verstehen, aber Gott will uns noch so manches aufschließen, dass auch unser Herz brennen wird. Denn harte Herzen, ich sag's nochmal und bezeug's nochmal, kann Gott nicht gebrauchen. Und so ist diese Botschaft heute Abend auch eine Botschaft, sich verändern zu lassen und wirklich zum Wesentlichen zu kommen, denn der Herr kommt. Wer diese Botschaft hört und wirklich glaubt, wird verändert werden. Brennendes Herz. Ich wünsche es mir und ich wünsche es uns allen, dass wir das immer wieder erleben und dass der Herr uns ein brennendes Herz schenkt, das für ihn brennt. Amen.